Liebe Wanderer, wer kann da schon sicher sein? Ist es wirklich nur eine Höhle mit Marienglas unter uns? Stehen wir vielleicht gerade jetzt über einer ähnlichen Ansammlung? Und wie kam das Marienglas eigentlich zu seinem Namen? Vermutlich im Jahr 1787 wurde beim Gipsabbau im Herzog-Ernst-Stollen ein großer, völlig von Gipskristallen erfüllter Hohlraum angefahren, der später Kristallgrotte genannt wurde. Die Kristalle lassen sich leicht in dünne Plättchen spalten, sind durchsichtig und zeigen auf den Spaltflächen einen perlmuttartigen Glanz. Das Material eignet sich gut zur Verzierung von Kronleuchtern, Altären und Gemälden, die von Kerzen beleuchtet wurden. Abnehmer waren daher hauptsächlich Kirchen und Klöster. Klare, reine Gipskristalle waren schon in der Antike begehrt. Die Römer nannten sie Lapis specularis, Spiegelstein, und die Griechen nannten sie Lithos selenites, Mondstein, zu Ehren der griechischen Mondgöttin Selene. Der Name Marienglas geht auf die Marienverehrung im Christentum zurück. Als Glacies Mariae, wörtlich Marieneis, werden diese Kristalle in lateinischen Schriften seit dem ausgehenden Mittelalter bezeichnet. Im Deutschen fanden die Namen Fraueneis und später das noch heute geläufige Marienglas weite Verbreitung. Vielleicht geht das Glas in Marienglas also auf eine falsche oder sagen wir besser auf eine phonetische Übersetzung des lateinischen Glacies, das Eis und nicht Glas bedeutet, zurück. Aber es könnte auch eine Anspielung auf die Verwendung der Kristalle als Glasersatz sein. Schon Enzelius erwähnt nämlich auch den deutschen Begriff Speerglas oder Sparglas, ein Pendant zum Begriff Sparkalk für den Gips. 1848 wurde der Abbau der Marienglaskristalle in Friedrichroda verboten. Dadurch blieb ein beeindruckendes Naturdenkmal erhalten. Seit seiner Wiedereröffnung am 30. November 1968 zählte das Schaubergwerk etwa 7 Millionen Besucher.